Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Das wird wieder ein spannender Bundesligaspieltag. Im Tabellenkeller duellieren sich Bochum und Schalke um die rote Laterne, aber an der Spitze, da gibt's gleich zum Start in den Spieltag Dortmund gegen Leipzig. Das Topspiel der Bayernjäger, Pitt, oder vielleicht doch nur das vorentscheidende Duell um Platz 2?
Nein, ich glaube, diesmal wird Dortmund länger marschieren, als wir das alle vermutet haben. Vor allem in der Winterpause, da war ja Dortmund ein bisschen außen vor von den oberen Tabellenregionen. Aber mit dieser Vielzahl von Siegen, was sie seitdem geschafft haben, kein Punkt abgegeben, glaube ich, dass sie Richtung 1. April marschieren. Deswegen ist das jetzt eine Zwischenstation, 1. April. Wie wir ja alle wissen, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, da fällt die Vorentscheidung zur Meisterschaft. Ich hoffe dran, weil ich ein bisschen Spannung haben möchte.
Dortmund, das einzige Team in Europas Top-Ligen, das in 2023 alle Pflichtspiele gewonnen hat. Das Team, das vom ineffizientesten Team der Liga zum effizientesten geworden ist. Ja, das die WM-Pause richtig genutzt hat. Darüber reden wir heute und das machen wir mit Yannick Höber, BVB- und Nationalmannschaftsreporter für Bild und Sportbild. Hallo Yannick.
Hallo Malte, hallo Pitt. Danke für die Einladung, ich freue mich.
Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du uns ja mit ein paar Informationen dann auch noch sicherlich direkt vom BVB versorgen kannst. Musst du dich manchmal noch kneifen als Dortmund-Reporter, dass du dann plötzlich ja auch jetzt plötzlich in anderen Tabellenregionen für den Verein zuständig bist, als noch kurz vor der WM-Pause?
Absolut, ja. Also damit habe ich jetzt auch so nicht gerechnet. Haben zwar immer wieder viele Experten oder Legenden auch dann zu uns gesagt, das, was Dortmund braucht, ist jetzt eine Serie, dass die dann so eintritt und mit der Überzeugung, die dahinter steckt, damit war wirklich nicht zu rechnen. Aber umso schöner und ich freue mich ebenfalls auf einen hoffentlich spannenden Meisterkampf.
Glaubst du auch, dass es bis 1. April sich noch hinzieht, dass es eine Entscheidung gibt, dass tatsächlich Spannung in der Liga bleibt?
Das ist die Hoffnung, weil die große Frage ist ja im Grunde jetzt, wie nachhaltig ist die Serie wirklich? Und ich glaube, das wird sich jetzt in der Woche herauskristallisieren. Edin Terzic hat ja heute auf der Pressekonferenz gesagt, das ist die wichtigste Woche der Saison aktuell und er hofft, dass es noch weitere, noch wichtigere Wochen gibt. Da sind die nächsten beiden Spiele ganz entscheidend und da zähle ich auch explizit das Spiel auf Schalke mit dazu, was ja hier im Ruhrgebiet nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat. Das ist ja klar.
Wenn man mal nur auf die nackten Zahlen guckt, Terzic von der Punktausbeute her nach 22 Bundesligaspieltagen genau gleich gut, gleich schlecht wie Marco Rose vor einem Jahr. Bilanz ist exakt gleich. 15 Siege, ein Remis, 6 Niederlagen. Was macht Terzic trotzdem besser?
Naja, der große Unterschied ist ja im Grunde die Punktausbeute im Vergleich zur Hinrunde und zur Rückrunde. Aber darüber hinaus muss man ja einmal sagen, das war ja von vornherein klar, das wussten ja auch die Dortmunder immer, es ist nur was möglich, wenn Bayern München auch selber Punkte lässt. Und die Situation haben wir jetzt, weil die nämlich jetzt, ich weiß nicht, im Vergleich zur letzten Saison, wie viele Punkte weniger haben. Ein paar auf jeden Fall, so dass es jetzt ausgeglichener ist. Und im Winter, da hat sich so einiges getan. Ich glaube, der auffälligste Grund, der ist leicht erkennbar, das ist der neu erschaffene Konkurrenzkampf und dadurch auch die vielen Joker-Tore, die sich daraus ergeben. Und es ist so ein bisschen, es erinnert mich der ganze Ansatz so ein bisschen vielleicht schon an Jürgen Klopp, ohne dass ich da jetzt in zu hohe Sphären greifen will. Aber der hat damals jedem Neuzugang die Frage gestellt, hast du Bock auf Training, hast du Bock auf Laufen? Und genau die Eigenschaften, für die will jetzt auch Borussia Dortmund jetzt wieder stehen. Und das scheint gerade zu greifen.
Wie kann das sein, Pitt, dass man der Mannschaft erst solche Fragen stellen muss, damit sie dran denkt, ach Gott, Laufen geht ja.
Naja, vor allem will man ja mit der Frage wissen, gibt's bei dir auch eine Entschlossenheit? Gibt's bei dir auch einen Gestaltungswillen? Diese Mannschaft spielt hopp oder top. Keine Mannschaft im obersten Drittel der Bundesliga hat häufiger verloren als Borussia Dortmund. Aber umgekehrt hat auch keine Mannschaft im obersten Drittel mehr gewonnen als Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat 2 Siege mehr als Bayern München. Das ist genau wie Yannick dann sagt. Mhm. Wenn die Bayern schwächeln, muss man da sein. Punkt gleich jetzt. Und der Unterschied besteht vielleicht darin, man spürt ein Momentum bei Borussia Dortmund. Voriges Jahr bei Marco Rose hat sich die Mannschaft gequält und war gar kein Esprit da. Das Spielerische vermisst man jetzt auch bei der Mannschaft, aber sie gibt alles. Sie arbeitet nach hinten, sie will den Laden dicht halten und wahrscheinlich ist das entscheidende Kriterium, und da interessiert mich auch Janiks Meinung, dass Mats Hummels auf der Bank sitzt und damit, sag mal, die Innenverteidigung der Zukunft immer auf dem Platz steht, die mehr Dynamik hat, mehr Frische hat. Kann das ein Grund sein?
Das kann sicherlich ein Grund sein. Ich sehe da auch die Verpflichtung von Riasson, auch wenn der Name nicht so groß ist, als relativ entscheidend, weil das halt dazu geführt hat, dass Niklas Süle nicht dauernd auf der rechten Außenverteidigerposition ran muss. Das funktioniert schon ganz gut. Und wie gesagt, dieser neue Konkurrenzkampf, und da ist es ja auch wichtig, dass sich Mats Hummels gerade, das hat man ja gesehen, auch in Bremen, wo er dann Youssoufa Moukoko nach der Auswechslung in die Kabine gebracht hat, ja, der verhält sich halt als Teamplayer und nimmt aber trotzdem diese Konkurrenzsituation an, und genau das macht die Borussia gerade so stark, und das hat auch Edin Terzic den Spielern im Winter in den Einzelgesprächen genau eingeimpft, dass sie wieder zeigen müssen, Spieler für Borussia Dortmund zu sein. Und ja, das ist Mats Hummels sicherlich sowieso, aber der neue Konkurrenzkampf, der hat das Niveau dann doch nochmal ein bisschen nach oben gestichelt.
Aber jetzt mal konkret, was heißt das? Warum ist Julian Brandt plötzlich so bestechend gut?
Also einmal hat er an sich selber gearbeitet, kleines Ernährungsthema, was er da umgestellt hat, verzichtet jetzt auf Gluten. Das war allerdings schon vor der Saison so. Ich glaube, den größten Schritt, den er gemacht hat, das war diese charakterliche Reife, die er sich angeeignet hat. Das beste Belegbeispiel dafür war eigentlich, dass er vor dem Spiel in Bremen, wo er dann auch das entscheidende Tor zum 2:0 gemacht hat, vom Anschluss die Ansprache oder die letzten Worte in der Kabine gehalten hat. Also da hat er nochmal extrem Schritte nach vorne gemacht, vom ja, spielerischen oder eher verspielten Talent zum wirklich gestandenen Anführer. Und ja, ich glaube, da hat Edin Terzic auch einen hohen Verdienst dran, weil er mit ihm da sehr viel drüber gesprochen hat. Und sicherlich so auch, dass er da von den vielen Ausfällen von Marco Reus profitiert hat, weil dann schon die Situation da war, wo er wirklich dann auch als Anführer gebraucht wurde.
Aber man sieht das ja durch die Bank bei den Dortmundern. Das ist ja nicht nur Brand, das ist Emre Can, dem man ja auch immer so eine gewisse, ja, gewisses Phlegma nachgesagt hat, der jetzt auch sich reinhängt, der gegen Chelsea da auf der Linie den Ball in letzter Sekunde noch runterkratzt. Auch Dinge, die man vor wenigen Monaten einfach von ihm noch nicht gesehen hat. Oder Marius Wolf zum Beispiel auch, einer, der immer so als Mitläufer galt, aber jetzt ja auch entscheidend mit dabei ist, auch über sich hinausgewachsen ist. Wir hatten neulich im Podcast hier an dieser Stelle mit Lou Richter gesprochen. Der hatte scherzhaft gesagt, Armin Reutershahn ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil im Grunde ist er die einzige Veränderung im Vergleich zur doch deutlich schlechteren Hinrunde gewesen. Wie siehst du das? Welchen Einfluss hat er? Welchen Einfluss hat generell so dieses Trainergespann auf die gesamte Entwicklung?
Definitiv einen großen. Das ist ja, Edin Terzic hat das ja bewusst so zusammengestellt, auch Armin Reutershahns Vorgänger Peter Herrmann. Er wollte da jemanden an seiner Seite haben, der Erfahrung mitbringt und der vor allem Autorität mitbringt und der bei den Spielern ein hohes Ansehen genießt und ja auch so in gewisser Weise eine Respektsperson ist. Und man hat schon relativ früh gesehen, dass Peter Herrmann auch so der, ja, das Sprechorgan auf dem Trainingsplatz war. Das hat auch jetzt Armin Reutershahn so fortgesetzt und hat dann auch vor allem jetzt in der Winterpause beim Thema Standards viele Akzente gesetzt. Da sagt Edin Terzic natürlich, das war auch eine Teamarbeit. Ja, mag sein, aber ist schon auffällig, dass er da auch als ja so ein bisschen als Rudelsführer vorangeht und da intern die Ansprachen leitet. Und ja, der bringt natürlich extrem viel Erfahrung mit. Höhenflug mit Eintracht Frankfurt erlebt, dann unter Adi Hütter gearbeitet. Also wie gesagt, ich glaube, das ist einer, der weiß, wie er bei den Spielern ankommt und welchen Ton er da ergreifen muss, um da akzeptiert zu werden.
Und da trifft er entsprechend auch den richtigen momentan, wie es aussieht. So generell, was hat sich im Training noch verändert im Vergleich zur Hinrunde aus deiner Sicht? Du bist ja oft als Kiebitz mit dabei und siehst es.
Ja, so oft lässt uns Edin Terzic dann doch nicht am Training teilhaben, dass wir das immer so ganz genau verfolgen können. Was mir vor allem im Trainingslager aufgepasst ist, wo dann doch mal die eine oder andere Einheit dann gut für uns sichtbar war, ist, dass er so ein bisschen seine eigenen Prinzipien hintergangen hat. Also er war normalerweise einer, der sehr gerne im Training laufen hat lassen. Und jetzt hat man schon sehr deutlich gesehen, dass er ja immer wieder auch schon mal unterbrochen hat und so die Spieler so ein bisschen wie Schachfiguren da, kennt man ja, rumgeschoben hat. Das hat man eigentlich bei ihm vorher nicht so gesehen. Und ich glaube, der entscheidende Teil war, es gab gerade in diesem Trainingslager eine Videositzung nach der nächsten. Das war dann auch teilweise, wo wir dann auf, bei Interviewterminen nochmal irgendwie eine Viertelstunde extra lang warten mussten, weil er dann nochmal eine Sitzung einberufen hat. Also da gab es wirklich Mammutsitzungen, die dann auch spät nach dem Abendessen noch stattgefunden haben. Ich glaube, da war er sehr akribisch unterwegs.
Wie ist das bei den Spielern angekommen? Gab es da irgendwelche Rückmeldungen an euch?
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie das genervt hat, sondern dass sie auch ja sehr gut wussten, dass das zwingend nötig war, gerade dann auch die Fehler aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber wie gesagt, man sieht ja auch gerade an den Standards, dass da an Dingen gefeilt worden sind, die dann eher positiv nach vorne gingen. Also ich glaube, das haben alle so akzeptiert. Also ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört.
Jetzt hast du den Namen Jürgen Klopp gerade schon quasi in einem Atemzug mit dem von Terzic erwähnt. Terzic hatte ja schon mal eine Phase bei Borussia Dortmund, wo er interimistisch erst übernommen hatte und dann auch nach gewissen Startschwierigkeiten dann eine Riesenserie hingelegt hat und am Ende Dortmund ja in die Champions League geführt hat und natürlich auch zum DFB-Pokalsieg. Der letzte Titel der Dortmunder wurde ja von Terzic geholt. Was hat dieser Typ, was offensichtlich so perfekt zu Dortmund passt?
Also erstmal, um das nochmal klarzustellen, der Vergleich mit Klopp, der hinkt natürlich extrem, weil der bewegt sich in Sphären, wo Ian Terzic noch weit von entfernt ist, keine Frage. Aber dieser Ansatz ist zumindest ähnlich, das, was ihr ja auch schon angesprochen habt, diese Kämpfermentalität. Und man sieht halt vor allem in seinem Spiel, auch jetzt nach 8 Monaten, ich glaube, in denen er jetzt im Amt ist, und das hat man auch in seiner ersten Amtszeit gesehen, ohne dass ich ihm da zu nahe treten will, aber so die ganz klare Handschrift, die ist nicht in jedem Spiel erkennbar, aber eben genau dieser Einstellungsfaktor der Mannschaft. Und ich glaube, das ist das, was der Borussia in den letzten Jahren vielleicht unter den anderen Trainern auch so ein bisschen gefehlt hat.
Pitt, jetzt kennst du ja auch die Dortmunder Szene ganz gut. Du kennst Klopp, du kennst auch Terzic. Ist er so einer, der auch diese Sehnsucht der Dortmunder, auch der Dortmunder Führung nach einem Menschen wie Klopp auf längere Sicht mittelfristig befriedigen kann?
Naja, erstmal müssen sich die BVB-Bosse im Allgemeinen und Hans Hakiwatzke dann auch im Besonderen von dem Gedanken lösen, dass es Klopp 2.0 gibt. Sondern er hat schon seine eigene Handschrift, Terzic. Wir lernen von ihm, dass er kein Schnellzünder ist, weil, wie du schon richtig sagtest, schon in der ersten Phase hat er nicht sofort eingeschlagen, sondern er musste mit der Mannschaft arbeiten. Und das Wort arbeiten ist ja etwas, was sehr gut ins Ruhrgebiet passt. Und wie Yannick das eben auch sehr gut geschildert hat, er arbeitet mit der Mannschaft an Problemstellungen im Spiel. Das können Standards sein, das kann die Defensive sein, das kann die Offensive sein, was auch immer, aber er braucht eine gewisse Zeit. Und so wie damals, als er von Lucien Favre übernommen hat, so ist es jetzt genauso, als er von Marco Rose übernommen hat, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht, um mit der Mannschaft vielleicht warm zu werden oder zumindest, dass die Mannschaft ihn versteht, was er will. Und dann ist so ein Wechsel auf der Co-Trainer-Position wahrscheinlich noch ein weiteres Hilfsmittel, um die Dinge, die man will, auch zu vermitteln. Also ich glaube, da entsteht etwas Eigenes. Er ist jetzt 40 Jahre alt, er kann auch noch lernen, aber ist schon Mann genug, um Dinge auch durchzusetzen, holt sich die entsprechende Hilfe rechts und links. Er wird unterstützt von der Vereinsführung. Mit Sebastian Kehl symbolisiert er auch, wie soll ich sagen, die Zukunft. Ja, so wie damals Klopp und Zorc, so hat man jetzt wieder ein neues Gespann, das sowohl bei der Kaderplanung wie auch nachher bei der Umsetzung auf dem Trainingsplatz einfach Hand in Hand arbeitet. So, und das ist das, was Terzic verkörpert. Deswegen sehe ich diesen Vergleich mit Klopp gar nicht, weil auch Terzic ein Eigengewächs ist des Vereins. Klopp kam von außen, nämlich von Mainz und wurde quasi eingemeindet. Ja, das ist da schon etwas anderes. Deswegen wird man ihm wahrscheinlich Dellen auch eher verzeihen, als wenn ein fremder Trainer da ist. Man hat es ja bei Rose gesehen, man hat es auch bei Favre gesehen, ja, dass da an der Stelle einfach mehr Toleranz auch ihm gegenüber ist. Und diese Zeit hat ihm gut getan und die hat er auch genutzt.
Und genau die Toleranz hat man ja in der Hinrunde gesehen. Also nach Platz 6, weiß ich nicht, ob es jemals einen Trainer gab, der trotzdem so eine hohe Anerkennung bei den Fans dann behalten hat, obwohl es eben noch nicht so hervorragend lief. Und das muss man sagen, das hat er halt hervorragend geschafft, dieses komplette Umfeld Borussia Dortmund zu einen. Und da profitiert er, glaube ich, auch noch aus seiner vorherigen Position als technischer Direktor. Und der kennt jeden im Verein. Ich glaube, das ist eine seiner großen Stärken, da diese Einheit zu schaffen und zu verbinden.
Und das läuft ja jetzt eben schon seit 9 Pflichtspielen in diesem Jahr 2023 hervorragend aus Dortmunder Sicht.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jetzt das Duell gegen Leipzig. Jannik, was erwartest du da für ein Spiel? Was erwartest du da auch für einen Auftritt der Dortmunder? Weil jetzt ist es ja eine Mannschaft, na gut, das hat man gegen Chelsea auch gesagt, wo es Augenhöhe ist, wo Dortmund vielleicht gegen Chelsea sogar zunächst ein bisschen als Underdog gesehen wurde. Die hat man aber besiegt bei dem Leipzig-Spiel. Da ist es doch aber eigentlich so, was man so von den Tipps, zumindest im Vorfeld der Saison so gehört hatte, durchaus Augenhöhe.
Vorsicht, Jannik. Das ist jetzt wieder eine typische Malte-Asmus-Falle, ja? So, ja? Der versucht dich jetzt zu Aussagen zu verleiten, die dir dann am Samstagmorgen, am Tag nach dem Spiel total leid tun werden, weil du nicht daran gemessen wirst, ja? Das macht er mit mir jede Woche, der Malte, ja? So, also bitte Vorsicht. Ja, das ist der größte Halunke, mit dem ich hier jemals Podcast gemacht habe.
Außer wir noch nicht viele genau Podcasts Gedanken gemacht hat, ja. Nehme ich das mal als Kompliment, ja.
Ja, es wird ein Spiel, in dem beide Mannschaften voll auf Sieg gehen. Es wird ein absolutes Spiel werden, weil beide ja auch wissen, dass es vielleicht wirklich schon eine kleine Vorentscheidung zumindest im Hinblick darauf ist, wer dann nachher wirklich das ganz große Duell mit den Bayern auf die Länge der Saison dann hinaus mitgehen kann. So rein vom Gefühl glaube ich, dass es ein Spiel wird, in dem eine Einzelaktion entscheidet. Ich glaube, da haben auf beiden Seiten sind viele Spieler dabei, die Qualität auch technisch mitbringen und könnte ich mir vorstellen, dass das am Ende den Ausschlag geben wird.
Pitt, gehst du da mit?
Irgendwie ist dieses Märchen von Borussia Dortmund wirklich sehr schön, wie viele Siege sie hintereinander haben. Statistisch muss ja irgendwann mal auch ein Ergebnis in die andere Richtung gehen. Ich glaube, die Dortmunder werden zu Hause vor ausverkauftem Haus ein bisschen gezwungen sein, das Spiel zu machen. Und dafür sind die Leipziger viel zu konterstark, als dass sie das nicht nutzen könnten, wenn da mal ein Ballverlust in ihrer Hälfte passiert. Ich glaube, dass Leipzig da Vorteile haben wird diesmal und sogar 1-0 oder 2-0 gewinnen wird. Und das darf aber Borussia Dortmund deswegen niemand übel nehmen, weil das, ehrlich gesagt, gehört ja zu dem großen Spiel, die Bundesliga noch spannender zu machen, weil dann würde Leipzig ja bis auf einen Punkt an Borussia Dortmund rankommen. Also das wird wirklich ein sehr gefährliches Spiel für Borussia Dortmund. Wenn sie es aber, und jetzt komme ich zur Konklusion, wenn sie es tatsächlich dann auch gegen den Tabellenvierten jetzt gewinnen sollten, dann wird es mir richtig unheimlich, dann glaube ich, dann kann Dortmund auch bis zum Saisonende durchmarschieren.
Wenn sie es aber nicht schaffen, Jannik, und da kommen deine Eindrücke von vor Ort wieder zum Tragen, wenn sie es nicht schaffen sollten, gegen Leipzig zu gewinnen, und du hattest es vorhin angekündigt oder angeteased schon, dass du gesagt hast, na, ich weiß nicht, wie die Nachhaltigkeit vielleicht bei diesem Ganzen ist. Wie siehst du das? Würde so eine Niederlage gegen Leipzig, gesetzt den Fall, sie passiert, tatsächlich Dortmund dann vielleicht auch wieder zurückwerfen? Das ist dann auch das, was man jetzt meint, dass zumindest diese Mentalitätsproblematik der Mannschaft mal ausgetrieben wurde, dann vielleicht wieder ins Gegenteil sich verkehrt?
Ich glaube, das kommt dann ganz auf die Art und Weise der Niederlage an. Also in den letzten drei Spielen hat es nie einen Sieg gegen Leipzig gegeben und gerade in der Hinrunde ist man dann wirklich dann auch nach dem Führungstor der Leipziger komplett eingebrochen. Mhm. Wenn das wieder passieren soll, aber das sehe ich aktuell eigentlich nicht, dass das der Mannschaft nochmal passieren konnte, dass sie dann komplett wieder untergehen. Deswegen mache ich mir da eigentlich gar nicht so große Sorgen.
Für mich ist ja die spannende Frage.
Vor allem danach kommt das entscheidende Spiel gegen Chelsea. Auch da ist der Motivationsfaktor unwahrscheinlich hoch. Also da sehe ich gar nicht so eine große Gefahr, ehrlich gesagt.
Und das finde ich genau richtiger Hinweis. Was glaubst du denn, welches Spiel spannender ist für die Spieler? Das gegen Chelsea oder das gegen Leipzig? Wo wird ihr Fokus mehr drauf liegen? Weil die sind ja nur wirklich Samstag, Sonntag, Montag, nur 3 freie Tage dazwischen. Wo gucken sie mehr drauf? Wo ist mehr Ambition? Beim Chelsea-Spiel oder beim Leipzig-Spiel?
Ich glaube in dem Fall tatsächlich, dass es Leipzig ist, weil ich glaube, dieser Meister, mögliche Meistertitel und diesen Lauf fortzusetzen, das ist schon eine riesengroße Motivation, auf die auch alle heiß sind. Dazu kommt dann noch, dass es ein Heimspiel ist. Ich glaube, gegen Leipzig, vielleicht ist das auch genau das Richtige, dass jetzt Leipzig kommt vor dem großen Spiel gegen Chelsea und nicht mit Verlaub der FC Augsburg, wo man dann vielleicht schon mal so ein bisschen 3 Tage weiter gedanklich sein könnte. Also ich glaube, da wird der Fokus total da sein.
Siehst du eine Gefahr bei Dortmund, dass jetzt, wo man auch in der Führung dann schon wieder zumindest leise so von Titelambitionen spricht, was man ja lange nicht gemacht hat aus bestimmten Grund, weil man eben auch gar nicht in die Verlosung so richtig kam und da alle gesagt hätten, naja komm, wenn ihr jetzt über Meisterschaft sprecht, ihr seid ja ewig weit von weg. Jetzt, wo sie wieder dichter dran sind und das Wort in den Mund nehmen, wäre es nicht besser, sie stapeln ein bisschen tief weiterhin noch?
Im Gegenteil. Ich sag sogar, sie sollten das noch deutlicher forcieren und ausrufen, weil ich glaube, das kann sich zu einer großen Stärke entwickeln und es wird Dortmund auch niemand übel nehmen, wenn man sagt, wir sind Sportler, wir wollen natürlich das größtmöglichste Ziel anpacken und das ist die Meisterschaft. Und ich glaube, dieses Rumgeeiere, das hilft niemandem weiter. Und ich glaube, wenn man mit sowas nochmal das ganze Umfeld packen kann und jeder Spieler auch weiß, wo es hingeht, und die Spieler sagen es ja sowieso schon. Also wir haben vor ein paar Wochen ein großes Interview mit Gregor Kobel gehabt, der ganz deutlich gesagt hat, er spielt schon bei einem Team, mit dem er Meister werden kann, angesprochen da auf die Wechselgerüchte zum FC Bayern. Und also ich glaube, dass der Titelfaktor, der ist in der Mannschaft schon tief verankert. Und ich glaube, das sollten sich auch die Bosse vielleicht ein bisschen offensiver noch trauen.
Glaubt denn jemand, dass der Bayern München in Stuttgart federn lassen könnte?
Aktuell ehrlich gesagt,
schweigen. Nicht.
Tja,
schweigen.
Tja, es kann, also ich, in dieser Saison glaube ich an fast alles sogar. Also ich könnte es mir sogar durchaus vorstellen, dass da am Ende wieder nur so ein komisches Unentschieden bei rauskommt.
Ja, weil die sind ja auch in Gedanken beim Rückspiel PSG am Mittwoch. Ja. Da geht es ja echt, wie man die Saison werten wird. Ne?
Ich glaube nicht mal, dass dann das bei Bayern unbedingt das große Problem dieses Rückspiel gegen PSG sein wird, sondern einfach so diese, ach komm, es läuft doch wieder und dann läuft es eben nicht, weil Stuttgart auf einmal plötzlich wieder eklig und bissig ist und genau das macht, was die Bayern überhaupt nicht mögen.
Aber schön wäre es schon.
Es wäre ja, spannend.
Schön, definitiv.
Es wäre spannend, ja, das auf jeden Fall. Und es würde diese ganze Entwicklung, die du ja vorhin skizziert hast, mit diesem quasi Endspiel am 1. April natürlich in die richtige Richtung schieben.
Ja, Union wird zu Hause gegen Köln gewinnen. Sie muss, glaube ich, auch einig, dass das ansteht.
Du wirst aber, dass dann, ich Kölner bin. Da bin ich leicht anderer Meinung.
Ja, ein bisschen muss ich aus der Reserve locken, ne?
Genau.
Wir haben im Doppelpass haben wir Christian Keller, den Kölner Keller zu Gast sozusagen. Und ich bin mal gespannt, wenn er jetzt die Trendwende schafft, wie er das erklärt, wo das herkommt. Oder ob die Kölner tatsächlich ihre negative Serie fortsetzen. Ich glaube, da ist eine Menge Klärungsbedarf in Köln. Wie schätzt du denn Köln ein, wenn du schon aus Köln bist?
Ich habe sie jetzt tatsächlich auch gesehen beim Spiel in Stuttgart. Aktuell ist da irgendwie ein kleiner Negativlauf da. Also die Rettung hat der FC aus meiner Sicht sowieso schon geschafft. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wann kann dann die Wende endlich mal erfolgen? Vielleicht ist Union genau der richtige Zeitpunkt für Steffen Baumgart, da gegen seinen Ex-Club nochmal aufzutrumpfen. Ob er sie ärgern will, das weiß ich nicht, aber könnte trotzdem eine Art Motivation sein.
Vielleicht ist ja auch diese Bayern-Niederlage, die Union da kassiert hat, die ja recht deutlich war, auch jetzt was Union doch einen kleinen Schlag ins Kontor gibt und vielleicht auch so ein bisschen die Euphorie da bremst. Wie siehst du das?
Also so haben wir die Mannschaft in diesem Jahr nicht kennengelernt. Sie kam ja während des Spiels immer wieder zurück, wenn es mal nicht so gut lief. Sie hat also eine absolute Kämpfermentalität. Und man kann ja mal 0-3 beim FC Bayern verlieren. Man hat auch schon mal höher da verloren. Insofern ist das eine Niederlage abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt etwas ausgerechnet haben da. Also das traue ich der Mannschaft schon. Wir können ja nicht die ganze Saison davon reden, wie viel Substanz diese Mannschaft hat. Und es kommt einmal eine blöde Niederlage um die Ecke gegen den Tabellenführer, gegen den Rekordmeister. Und dann bricht alles dann zusammen. Daran glaube ich nicht. Die Mannschaft ist gefestigt. Sie hat den Kader fast komplett zusammen. Also insofern glaube ich schon, dass die jetzt wieder in den alten Modus dann zurückschalten. Ja. 3 Siege in den vergangenen 5 Spielen sind ja auch ein deutliches Zeichen.
Und glaubt ihr, dass am Tabellenende es einen Wachwechsel geben wird, dass Schalke tatsächlich Bochum überholt? Also wenn man das Momentum sich mal anguckt, dann ist Schalke eigentlich favorisiert.
Ja, man hat zumindest das Gefühl, die Truppe, die lebt wieder. Also ich habe sie bei dem Spiel gegen Leipzig gesehen und da war ich felsenfest überzeugt, die gewinnen kein Spiel mehr oder holen auch nur noch irgendwie irgendeinen Punkt in der Liga. Aber das haben sie tatsächlich ganz gut hinbekommen und ich glaube, da bebt der Pott vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr als beim Spiel darauf die Woche. Also nicht ausgeschlossen, dass sie da gerade in Bochum nochmal erfolgreich sein werden.
Das kleine Ruhrpott-Derby, Pitt, auch für dich als ehemaliger in Essen ansässiger und arbeitender natürlich auch was, wo du genau hinguckst.
Ach, das ist ein Traumspiel, weil es so um so viel geht. Letzter gegen Vorletzter, beziehungsweise Vorletzter gegen Letzter. Schalke muss jetzt siegen. Hilft alles nichts, dann bist du punktgleich mit Bochum. Wenn Bochum nämlich dann gewinnt, sind es halt 6 Punkte vor Schalke, dann wird es halt schwieriger. Hoffenheim wird zwar in Mainz verlieren, Stuttgart wahrscheinlich gegen Bayern München, also dann ist noch nicht alles was verloren, aber das wird die Stimmung drücken. Also ich glaube, der Schalke erwartet schon, dass er den kleinen Nachbarn dann besiegt. Und es ist schön, heikel und deswegen freue ich mich gerade so auf die Bundesliga, weil da wirklich oben wie unten Tolles passiert und Bochum gegen Schalke, wie geil ist das denn bitte?
Schalkes Jahrhunderttrainer hat schon gesagt, Schalke steigt nicht ab, zumindest nicht direkt. Bochum und Hertha, hat er im Kicker gesagt.
Ja, und vor allem dieser ganze Flair in Bochum, so ein richtiges, dreckiges Kampfspiel nochmal, in dem wirklich vielleicht wirklich die Überzeugung und der Mut und die Einstellung entscheiden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich bin gespannt, wie das Bochumer Publikum Thomas Reis empfangen wird. Ja, der Schalke-Trainer kennt ja Bochum bestens, ist da ein Held, Legende, was auch immer. Ich schätze, er kennt die Mannschaft so gut, dass er auch weiß, wie man sie besiegen kann. Sein Abgang war jetzt nicht der schönste, weil er ja schon vor der Saison schon Ambitionen hatte, zu Schalke zu wechseln. Da bin ich sehr gespannt, ob die Bochumer ein bisschen Dankbarkeit Richtung Thomas Reis zeigen. Ich finde, er hat's verdient.
Janik, wer erwartest du denn, um den Kreis dann zu schließen, den Empfang für Marco Rose in Dortmund?
Ich glaube, das für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel. Und ich weiß auch, dass er extrem brennt, wieder nach Dortmund zurückzukehren. Ich glaube, also von Dortmunder Fanseite sehe ich da gar nicht, dass es da irgendwie eine große Kontrastimmung irgendwie geben könnte. Es sei denn, der Spielverlauf richtet sich dann irgendwie extrem gegen Dortmund, aber das sehe ich eigentlich gar nicht so brisant.
Nein, glaube ich auch nicht. Also Marco Rose ist ja nicht im Schlechten gegangen. Man war nicht mehr einverstanden mit seiner Arbeit, mit seiner Ausbeute. Er wäre auch gern geblieben. Er hat ja keinen Wechsel forciert, wie das damals von Gladbach nach Dortmund gewesen ist. Eher werden die Häme-Gesänge Richtung RB im Allgemeinen und Max Eberl im Besonderen vielleicht gehen. Aber so nichts Außergewöhnliches. Das ist, glaube ich, nicht so brisant, die Rückkehr.
Dann freuen wir uns auf ein spannendes Bundesliga-Wochenende. Alles dazu nachlesen könnt ihr natürlich bei Sport1, bei Bild, bei Sportbild, im Feverpitch-Newsletter, wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de. Dann kriegt ihr ihn 6.10 Uhr werktags ins E-Mail-Postfach reingeschickt von Pitt und Alex Steudel. Und Pitt, wir müssen noch ankündigen, nächste Woche kein Podcast.
Nee, nächste Woche machen wir mal Pause. Dann machen wir mal Urlaub. Das haben wir uns auch verdient.
Da machen wir beide Urlaub, aber nicht zusammen. So eng sind wir dann doch noch nicht.
Bitte nicht. Nein, ich will mich erholen.
Nee, das muss auch nicht sein. Jeder für sich und dann treffen wir uns dann bist du in 14 Tagen danach erst wieder da und in der Woche nach, also ich mache nur eine Woche Urlaub, du hast mehr gearbeitet, du darfst 2 Wochen Urlaub machen.
Exakt, wer doppelt so viel arbeitet, darf doppelt so viel Urlaub machen.
So sieht's aus.
Ganz einfaches Gesetz, ne?
Und deshalb werde ich dann in der übernächsten Woche, wenn wir dann mit dem Podcast zurückkommen, Alex Stoddel vertreten.
So soll es sein.
Und so machen wir das. Yannick, dir vielen Dank für deinen Besuch im Fever Pitch Podcast.
Ich danke für die Einladung.
Viel Spaß beim Spiel und bis dahin. Ja, danke euch.
Bin gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.